Ein Inhaltshinweis. In diesem Podcast sprechen wir über HIV, AIDS und damit verbundene Erfahrungen wie Diskriminierungen. Höre die Folge nur, wenn du dich bereit dafür fühlst. Es ist der Sommer 1991. Stefan ist 22, absolviert die Hotelfachschule und macht ein Praktikum in einem noblen Restaurant in Montreux. Er ist sich gewohnt, dass wichtige Leute ein- und ausgehen. Eines Tages betritt eine größere Gruppe das Restaurant. Stefan denkt sich nichts dabei.
War sehr ein geschäftliches Umfeld. Sind irgendwie reingekommen in dieses kleine Restaurant, haben sich hinten links in eine Ecke gesetzt, große Tafel.
Doch dann kommt der Maître d'Hôtel ganz begeistert auf ihn zu. Ob er den Mann kenne?
Ich habe Nein gesagt, weil ich dachte, mittags wird nach 12 in diesem kleinen Restaurant, wer ist das? Und dann sagte er, ja, aber du kennst Freddie Mercury, der Sänger von Queen. Sag ich, ja, logisch kenne ich den. Ja, er sitzt hinten in der Ecke. Und da bin ich hinten in diese Ecke gelaufen und habe ihn gesehen.
Und was er da sieht, schockiert ihn.
Er hatte ein sehr markantes Gesicht, so kennt man ihn. Und dieses markante Gesicht war natürlich völlig eingefallen. Also man hat eigentlich nur noch so diesen sehr prägnanten Unterkiefer wahrgenommen.
Ein Mann, der richtig hot war. Der eine unglaubliche Ausstrahlung hatte und voller sexueller Energie war. Er war nur noch ein Häufchen Elend.
Völlig eingefallen, hat er so mit seiner Gabel auf seinem Teller rumgestochert. Und so wir alle haben gesehen, der wird erstens nicht mehr lange leben und zweitens war das einfach so ein Bild der Trauer und so auch, es hatte auch so etwas Schockierendes im Bewusstsein. Es ist diese Krankheit, es ist etwas Neues, es kann uns, oder eben auch mich, es kann jeden treffen. Das war ziemlich abstrakt und gleichzeitig in diesem Moment sehr real.
Was Stefan damals noch nicht weiß: Wie viele Menschen noch an AIDS sterben werden, bevor 1996 erstmals ein wirksames Medikament auf den Markt kommt. Welche Auswirkungen die Krankheit auf die Sexualität haben wird, insbesondere die schwule Sexualität. Und dass er selbst, 34 Jahre später, mit einem Mann zusammen sein wird, der mit HIV lebt. Das ist Fuck, Fight, Care. Der Podcast der AIDS-Hilfe Schweiz, produziert von der Podcast-Schmiede in Zusammenarbeit mit Radar RP. Mein Name ist Manuel Diener. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte von HIV in der Schweiz. Wir sprechen mit Menschen, die den Ausbruch der AIDS-Epidemie miterlebt haben und selbst betroffen waren. Mit Menschen, die keine Berührungsängste hatten und die gegen das Virus und gegen die Stigmatisierung gekämpft haben. Und mit Menschen, die heute mit HIV leben. Folge 1 – Fuck. 1991, als Stefan im Nobel-Restaurant den todkranken Freddie Mercury sieht, sind wir mitten in der AIDS-Epidemie. Jedes Jahr leben in der Schweiz über 1'000 Menschen neu mit HIV. Pro Jahr sterben über 600 Personen an den Folgen von AIDS. Von der Krankheit sind in Westeuropa besonders schwule Männer betroffen. Von all dem weiß Stefan damals kaum etwas. Er ist 22 Jahre alt und lebt seit 2 Jahren offen schwul. Er bezeichnet sich selbst als Spätzünder, obwohl er sich schon als Kind irgendwie anders fühlte.
Ich war so ein Fashion-Victim. So als Jugendlicher mit 13, 14, ich hatte null Hemmungen. Also ich habe mich wirklich so gekleidet, dass jeder im Dorf sehen konnte und in der Schule, der ist anders. Ich war noch nicht schwul und das war für mich auch kein Thema. Also die Sexualität war weit weg. Aber auch dort haben manchmal die Leute gesagt, so, du bist doch schwul. Also, weil es war offensichtlich mit irgendwelchen, also ganz crazy pinken Pullovern und solchen Sachen schon. Also neonpinke Pullover von meiner Schwester ging ich in die Schule und solche Sachen.
Mit 20 outet er sich und hat seinen ersten Freund. Zur gleichen Zeit arbeitet er in einem Club in Luzern, der jeden Sonntag einen schwulen Abend veranstaltet.
Der Barkeeper war natürlich schwul, das war also eine Persönlichkeit in Luzern. Der Manager war schwul, wir waren, glaube ich, alle schwul, die dort gearbeitet haben. Und HIV war für mich dazu mal, man hat darüber gesprochen, aber ich war da nicht empfänglich. Das ist so ein bisschen das Verrückte. Dieser Bartender Hermann, ein Freund von mir, ein anderer Freund und jeweils noch ein anderer schwuler Freund, die sind alle drei später bei einem Autounfall, also bei 2 Autounfällen gestorben und nicht an HIV.
Was Stefan hier sagen will: Als schwuler Mann konnte man auch an anderen Dingen sterben als an AIDS. auch wenn sich das viele Menschen damals kaum vorstellen können.
Wenn man dann das Outing gemacht hat, war dann das so gleichbedeutend in den Augen vieler wie mit einem potenziellen Todesurteil.
Das ist Philipp Hofstetter. Er ist freischaffender Historiker, ist schwul und forscht zu HIV und AIDS.
Dass man sich da eben einer großen Gefahr aussetzt, dass man zu einer Risikogruppe automatisch gehört.
Um zu verstehen, warum viele Menschen in den 90ern dachten, dass Schwulsein einem Todesurteil gleichkommt, gehen wir zurück zu den ersten Fällen von HIV. Am 5. Juni 1981 veröffentlicht das US-amerikanische Gesundheitsamt CDC in seinem wöchentlichen Bulletin eine ungewöhnliche Beobachtung. In den vergangenen 9 Monaten ist bei 5 jungen, schwulen Männern in Los Angeles eine seltene Form der Lungenentzündung aufgetreten. Das ist normalerweise ein Symptom schwerer Immunschwäche. Die Medizin steht vor einem Rätsel. Wie kommen junge, gesunde Menschen zu so einem geschwächten Immunsystem? Die mysteriöse Krankheit bekommt in der Folge einen ersten Namen. Gay-related immune deficiency, also eine Immunschwäche im Zusammenhang mit Homosexualität. Bei schwulen Aktivisten schrillen die Alarmglocken. Mühsam hat man sich von gesellschaftlichen Zwängen befreit. Nun droht eine erneute Stigmatisierung.
Das war ein Schock. Man war wie verzweifelt, man wusste nicht, was dagegen tun. Und in der Öffentlichkeit hat man es einfach wie ignoriert, das Thema. Das war wie so die Gefahr eines Rückschrittes oder eines Rückschlags.
1983 isolieren die französische Virologin Françoise Paré-Sinoussi und der französische Virologe Luc Montagnier am Pariser Institut Pasteur das unbekannte Virus. Es etabliert sich der bis heute gebräuchliche Name. HIV, humanes Immunschwächevirus. Im selben Jahr tauchen die ersten Fälle in der Schweiz auf. Ein Parlamentarier fragt den Bundesrat, was er zu tun gedenke. Der Bundesrat antwortet erst einmal nichts.
Erst ein Jahr später, 1984, auf die nächste Anfrage, hat er dann wieder Monate später eigentlich erst reagiert. Also die Politik hat relativ lange gebraucht, bis sie zu einem Bewusstsein kam, dass das eben nicht die Schwulen per se betrifft, sondern dass das ein Virusproblem ist, das die Gesellschaft betrifft.
Das war für viele Schwule traumatisierend. Zu wissen, dass es niemanden interessiert, solange in Anführungszeichen nur Schwule betroffen sind. Und dass erst gehandelt wird, wenn klar wird, dass die Krankheit alle treffen kann. Derweil titelt die Zeitung mit den großen Lettern im Sommer 1983 in gewohnt reißerischer Manier AIDS, der Anfang einer neuen Seuche. Und so grausam ist die neue Seuche AIDS. Immer wieder ist auch die Rede von der schwulen Seuche.
Das war eigentlich ein alter Reflex aus dem Mittelalter, wenn man so will. Die Seuche, die Pest, dann hatte man diesen Begriff genommen. Und hat dann quasi das kombiniert mit dem Wort schwul. Und schwul war das neue Wort, oder die Gays, das neue Wort der neuen homosexuellen Generation. Und hat das kombiniert und das war relativ griffig.
Es werden völlig absurde Maßnahmen gefordert. Menschen, die mit HIV leben, sollen tätowiert werden. Damit allfällige SexpartnerInnen sofort Bescheid wüssten. Doch die Diskriminierung kommt auch in weniger auffälligem Gewand. Ein namhafter Hamburger Tropenmediziner sagt 1983 dem deutschen Magazin Spiegel etwa, die einzige Prävention sei es, die Promiskuität aufzugeben. Ein anderer Mediziner weist immerhin darauf hin, dass sich nicht nur schwule Männer mit HIV anstecken können, sondern alle Menschen. Doch auch er spricht von der Promiskuität als, Zitat, Motor der Seuche. Lustig, was man in den 80er Jahren noch für Wörter brauchte. Promiskuität. Für alle, die das Wort nicht kennen, laut Duden heißt es Geschlechtsverkehr mit beliebigen, häufig wechselnden PartnerInnen. Der Moralzeigefinger kommt bei dem Wort gratis dazu. Wechselnde SexualpartnerInnen oder freie Formen der Sexualität sind in der bürgerlichen Sexualmoral vordergründig ein absolutes No-Go. Doch von der bürgerlichen Moralkeule lassen sich die schwulen Aktivisten nicht unterkriegen, sagt Historiker Philipp Hofstetter.
Die Schwulenkultur hat eben nicht mehr mit dem Rückzug reagiert, sondern sie hat reagiert mit Stolz, mit Pride. Das hatten sie mit den Stonewall-Protesten in New York gelernt.
Die Stonewall-Proteste. In den 1960er Jahren kam es in New York wiederholt zu gewalttätigen Razzien in schwulen Bars. Im Juni 1969 wehrten sich die Besuchenden des Lokals Stonewall Inn gegen eine solche Razzia und vertrieben die Polizisten. Während 5 Tagen gab es gewaltsame Zusammenstöße zwischen queeren AktivistInnen und Polizei. Die Proteste führten zu einer breiten Solidarität und waren ein wichtiger Katalysator für die Befreiungsbewegung. Die weltweiten Pride-Paraden haben zum Beispiel hier ihren historischen Ausgangspunkt.
Das hatten sie mit den Stonewall-Protesten in New York gelernt, dass man sich nicht mehr schämen muss, dass sie keine Schuld trifft, sondern dass sie mit Stolz ans Thema gehen können. Und das hat auch in all der Verzweiflung eigentlich dazu geführt, dass man sich angefangen hat, selbst zu organisieren.
Sich organisieren heißt auch, man kann nicht einfach reagieren wie bisher, sondern muss neue Bewältigungsstrategien entwickeln.
Man ist eigentlich davon weggekommen, dass man einfach irgendwie die Pharma in Basel anruft und sagt, macht uns ein Medikament und wir setzen es dann ein. Das hat einfach nicht funktioniert, weil man war unvorbereitet auf diese Epidemie in der Schweiz. Und das hat einfach eine neue Form von Organisation hervorgerufen. Nämlich, ich würde jetzt dem sagen, auch ein bisschen die Selbstorganisation, dass man eben die Schwulen, die Ärzte haben zuerst Institutionen und Anlaufstellen und so weiter kreieren müssen, um überhaupt ein erstes Mal irgendwie einen Umgang damit zu finden, was da abgeht. Weil die Zahlen sind ja dann auch exponentiell gestiegen.
Symbolisch für diese Selbstorganisation, aber auch für das neue Selbstvertrauen der Schwulenbewegung, steht der Auftritt des TV-Journalisten André Ratti in der Gesundheitssendung «Schirmbild» des Schweizer Fernsehens am 3. Juli 1985. Die Moderatorin Ursula Zumbühl ist offensichtlich etwas nervös. Denn sie muss von einem lockerflockigen zu einem ernsten Thema überleiten.
Und jetzt also weg von unserem leichtfüßigen Sommerbeitrag.
Sie lächelt verhalten, macht eine bedeutsame Pause und setzt dann eine betroffene Miene auf.
Zu einem sehr ernsten Thema.
Nochmals eine bedeutsame Pause.
AIDS.
Damit ist der Ton gesetzt für das, was danach folgt.
Wir haben im Gesundheitsmagazin «Schirmbild» schon ein paar Mal darüber berichtet, über die gefürchtete Krankheit, die sich in einem Mangel an körpereigenen Abwehrstoff äußert. Der Grund, warum wir jetzt heute ganz kurz auf AIDS zurückkommen, ist ganz ein aktueller. Am Dienstag, also gestern, hat eine Pressekonferenz stattgefunden vom Verein «AIDS-Hilfe Schweiz», organisiert in Zusammenarbeit mit der homosexuellen Arbeitsgruppe Schweiz, HACH.
Bester Name für eine Arbeitsgruppe.
Der Verein hat vor 2 Tagen einen Präsident gewählt. Es ist der André Ratti. Ich stehe jetzt direkt im Kontakt mit dem André Ratti im Bundeshausstudio zu Bern. André Ratti, warum haben Sie sich zum Präsident von dem Verein wählen?
Und jetzt sieht man, wie André Ratti aus einem Farbfernseher, der im Studio steht, folgende Worte sagt.
Das ist ganz einfach, Frau Zumbühl. Ich bin selber homosexuell. Ich bin dieses Jahr 50. Und seit dem April weiss ich, dass ich AIDS habe. Ich habe einen ersten Schub von dieser Krankheit mit Gottes Hilfe und der von meinen Ärzten überwunden, erfolgreich überwunden. Aber meine Lebenserwartung ist statistisch gesehen nicht sehr günstig. Und dann, glaube ich, habe ich keine Wahl mehr gehabt, sondern es ist für mich fast selbstverständlich geworden, dass ich mich an die Spitze von diesem Verein stelle und jetzt noch mithilfe, alles das zu machen, was noch zu machen ist.
Weil Ursula Zumbühl nicht nachfragt, was es denn sei, was es noch zu machen gäbe, übernimmt André Ratti das gleich selbst.
Und was wollen wir machen? Wir wollen vor allem bei den Hauptbetroffenen, und das sind nun einmal homosexuelle Männer, wenn wir informieren, wir wollen aufklären, aber vergessen wir nicht, es ist ein menschliches Problem. Man kann nicht einfach auf Leute einreden und dann von ihnen verlangen, dass sie ihr Verhalten, durch das sie jahrelang geprägt worden sind, verändern. Sondern wir müssen fast mit jedem Einzelnen müssen wir Kontakt haben, in irgendeiner Form. Und wir werden natürlich auch Empfehlungen rausgeben, wie das Verhalten geändert werden kann, dass die Gefahr von einer Ansteckung vermindert wird. Das ist das oberste Ziel von unserem Verein. Wir wollen die Gefahr von der Ansteckung so runterbringen, dass es dann wieder tolerabel wird.
Was für ein Statement, das eine große Wirkung entfaltet, wie der Historiker Philipp Hofstetter sagt.
Das ist ein Phänomen, das findet sich überall. Also wenn es Prominente betrifft, dann horchen die Leute auf. Weil dann ist es nicht mehr nur ein persönliches Problem von einer Familie oder einer Einzelperson, sondern es betrifft irgendwie alle.
Letztlich verändert die AIDS-Krise die Haltung der Bevölkerung gegenüber queeren Menschen grundlegend. Aber nicht etwa zum Negativen, sondern zum Positiven.
Eigentlich würde man ja erwarten, dass das zu Intoleranz führen würde, die ganze Geschichte gegenüber den Homosexuellen. Aber der Effekt war das Gegenteil. Es hat zu einer extrem breiten Akzeptanz in der Bevölkerung ab den 90er Jahren geführt. Also das ist phänomenal.
Ab 1985 beginnt eine groß angelegte Aufklärungskampagne. Sie wird von der AIDS-Hilfe und dem Bundesamt für Gesundheit getragen. Die Kampagne fällt bei der Schweizer Bevölkerung auf einen fruchtbaren Boden. Denn die Menschen sind sich solche Kampagnen gewohnt. Auch im Fall von Syphilis wurde schweizweit aufgeklärt.
Man war sich eigentlich gewohnt, dass man dann den Experten glaubt. Und das waren dann damals die Präventivmediziner und dann eben auch die Leute, die schon gelernt haben, über Sex zu reden, nämlich die Schwulen mit ihrer Emanzipation. Also das waren einige der wenigen Gruppen, die gelernt haben, über ihre Sexualität zu reden.
Ein ikonischer Moment passiert 1987. Fernsehmoderator Charles Clair zieht sich in der Hauptausgabe der Tagesschau ein Kondom über den Finger.
Die Wissenschaft uns glaubhaft versichert, sind Präservative vorläufig das einzig wirksame Mittel, um sich vor einer Ansteckung mit dem AIDS-Virus zu schützen.
Obwohl dem guten Charles hier ein kleiner Fehler unterläuft. Das Virus heißt nicht AIDS-Virus, sondern HI-Virus. AIDS ist die Krankheit, die es auslöst. Eine Unterscheidung, die vielen Menschen bis heute schwerfällt.
Dieses kleine Ding,
also das Präservativ, das er in die Kamera hält,
kann also über Leben und Tod entscheiden. Daran ändern weder erotische noch ästhetische oder moralische Bedenken etwas.
Die Aufklärungskampagne fruchtet, sagt Historiker Philipp Hofstetter.
Ich würde schon sagen, es gab eine starke Tendenz zu kontrolliertem Sex. Es hat eigentlich die Partnerschaft wieder aufgewertet, die war recht verschrien, die Ehe war verschrien in der schwulen Szene und das hat sich sehr gewandelt.
Aber nicht alle schwulen Männer wollen eine geschlossene Beziehung. Stefan sucht als junger Mann eher etwas Offenes. Ihr erinnert euch, Stefan, der im Nobel-Restaurant den todkranken Freddie Mercury bedient hat.
Ich war schon ein bisschen, nicht extrem, aber ich habe das schon alles mitgekriegt. Diese Partys, diese Szene und auch dieses halt, dass das wie zwei Paar Sachen sind, die Vernunft, wo man tagsüber hatte und das Partyleben abends.
Ab Mitte 90er war er gerne in Saunaclubs unterwegs. Für alle, die nicht genau wissen, was in einem solchen Saunaclub passiert, Stefan erklärt es euch.
Ein Saunaclub ist eine dieser Möglichkeiten, sich zu daten, Sex zu haben in der Schulenwelt. Es gibt ja noch ganz viele öffentliche Toiletten und früher Bahnhöfe und Parks und Sexkinos und Sexshops und so. Und Saunaclub ist, sage ich so, das Einfachste. Das heißt, es hat meistens ein Sauna, Ruheräume und ein Dampfbad und so weiter. Aber es geht dann vor allem um Sex. Es hat dann so Kabinen, wo man sich zurückziehen kann. In den meisten Saunaclubs ist es so, dass Stricher, also männliche Prostituierte, verboten sind. Das ist, man ist dann einfach unter sich und völlig frei.
Später arbeitet Stefan selbst in einem Saunaclub.
Im ersten Saunaclub, wo ich gearbeitet habe, musste man unten klingeln, die Treppe hoch und nochmals klingeln. Also ich habe immer gesagt, es gibt niemanden, der zufällig in diesen Club reinfällt. Also jeder, der dort zweimal klingelt, weiß, was er erwartet. Das ist Schulensex. Und nach Monaten der Arbeit habe ich mal zu einem Kollegen gesagt, der gemeinsame Nenner ist der Schwanz. Man will ficken, man will gefickt werden, man will blasen, man will irgendwas. Aber das ist so der gemeinsame Nenner.
Bis heute liebt er die Arbeit im Saunaclub.
Das finde ich eigentlich das Beste, dort zu arbeiten, zu sehen, dass es alles gibt und alles möglich ist. Es gibt Leute, die kommen rein, zahlen Eintritt und nach 22 Minuten sind sie wieder weg. Es gibt Leute, die verbringen den ganzen Tag in der Schwulensauna, sind gleichzeitig noch auf Grindr und gehen dann weiter noch in den Park. Und auch vom Alter, ich habe mal einen jungen Mann gefragt, wie alt bist du? Sagt er, gestern bin ich 18 geworden. Und gleichzeitig gibt es auch Männer, die können selber kaum sich mal fortbewegen. Also sie sind über 80 und die kommen, also das ganze Spektrum.
Gewöhnungsbedürftig sind die Körperflüssigkeiten, mit denen man im Saunaclub konfrontiert ist.
Das war dann auch unser Job, die Kondome aufzulesen und so weiter. Also ich habe für mein Karma gearbeitet. All die Sauerei, die ich selber mal in einer Sauna angerichtet habe, habe ich definitiv, das habe ich abgearbeitet.
Auch in Saunaclubs wird Präventionsarbeit geleistet. Damals wie heute liegen Infobroschüren und Gratis-Kondome auf und es werden Gratis-Tests gemacht. Stefan findet das sinnvoll, möchte aber als Mitarbeiter nicht den Moralapostel spielen.
Die Leute kommen für Fun. Also es ist ja logisch, wenn ich ins Restaurant gehe und eine Flasche Wein öffne, sage ich dem Gast auch nicht als erstes, bitte nicht trinken, es ist nicht gut für deine Leber, du hast doch schon einen Apero gehabt. Ist dasselbe. Also wenn jemand zu uns reinkommt, schaue ich ihn nicht an und sage ihm, ja, aber bitte nur mit Kondomvögeln und mach das nicht und du weißt, es ist gefährlich und es könnte das passieren. Also das beißt sich irgendwo halt auch ein bisschen.
Dass die Moralkeule nichts bringt, hat die Schweiz zum Glück schon früh verstanden. Das ist mit ein Grund, warum die Aufklärungskampagnen so erfolgreich waren, sagt Historiker Philipp Hofstetter.
Kein Sex ist einfach keine Lösung, sondern man hat eigentlich gelernt, dass man offensiv aufklären muss, wie man Sex macht, wenn man sich schützen will. Also Safer Sex hat sich etabliert.
Und nur weil im Saunaclub die schwule Sexualität freier gelebt wird, heißt das noch lange nicht, dass die Menschen hier keinen Safer Sex haben. Zumal HIV auch in festen Partnerschaften übertragen werden kann. Das war bei zwei von Stefans Ex-Partnern der Fall.
Man spricht von Saunaclubs, man spricht von Parks, man spricht von und das und gefährlich und so. Aber diese beiden Männer, wo ich dann Beziehungen hatte, wurden in der Beziehung angesteckt.
Als Stefan erfährt, dass sein damaliger Partner mit HIV lebt, bekommt er große Angst.
Da habe ich geweint. Ich glaube, ich habe sogar mit meiner Schwester telefoniert. Also ich war überfordert.
Dann die Erleichterung. Das Testresultat ist negativ. Bis heute ist Stefans HIV-Status negativ. Er ist aktuell mit einem Mann zusammen, der mit HIV lebt. Für ihn ist das kein Problem. Denn heute kann man gut damit leben, sofern man Zugang zu antiretroviralen Medikamenten hat. Diese Medikamente, die 1996 erstmals auf den Markt kamen, senken die Viruslast im Körper so stark, dass das Virus nicht einmal mehr nachweisbar ist. Und somit auch nicht weitergegeben werden kann. Auch wenn man Sex ohne Kondom hat. Diese Erkenntnis war aber lange nicht offiziell akzeptiert. Erst 2008 wird sie von der Eidgenössischen Kommission für AIDS-Fragen als erste Behörde weltweit anerkannt. Diese Anerkennung ist bis heute als Swiss Statement in der globalen Fachwelt bekannt. Die Erleichterung bei den Betroffenen ist riesig. Trotz viel Wissen, Aufklärung und wirksamen HIV-Medikamenten gibt es auch heute noch jedes Jahr Menschen, die erfahren, dass sie mit HIV leben. In der Schweiz sind das jährlich über 300 Personen. Eine davon ist Anthony. Vor 3 Jahren hat er erfahren, dass er mit HIV lebt.
Ich habe mich bei einem Freund angesteckt, den ich regelmäßig traf. Wir hatten einen Unfall mit einem Kondom. Das ist die ganze Geschichte. Für mich ist das Virus ein bisschen wie ein Mitbewohner, der nie aus seinem Zimmer rauskommt. Ich sehe ihn nicht, ich höre nie etwas von ihm.
Das klingt schon fast cute. Aber am Anfang war es nicht nur einfach.
Ich hatte schon eine Krise, aber nicht in Bezug auf mich selbst, sondern eher in Bezug darauf, wie mein Umfeld reagieren würde, wie meine Partner darauf reagieren würden, wenn sie erfahren, dass ich mit HIV lebe. Das hat mir mehr Sorgen bereitet.
Seit der Diagnose nimmt Anthony jeden Tag sein HIV-Medikament, genau wie andere Leute ihre Blutdruckmedikamente nehmen.
Zu Beginn stellte ich jeden Tag um 13 Uhr einen Wecker. Ich bin kein Morgenmensch. Sobald der Wecker klingelte, nahm ich meine Tablette. Ich hatte meine Pillendose immer in der Tasche. Die Uniklinik hat mir einen elektronischen Pillenspender zur Verfügung gestellt. So wusste ich immer, wann ich die Pille eingenommen hatte. Mit der Zeit bin ich etwas lockerer geworden. Ich habe die Einnahme eher auf den Abend verschoben. Ich musste keinen Wecker mehr stellen, weil es zu einer täglichen Routine wurde. Und jetzt nehme ich die Tablette nicht einmal mehr zu fixen Zeiten ein. Manchmal nehme ich sie um 19 Uhr, manchmal um 2 Uhr morgens. Es variiert immer.
Wichtig zu sagen, man sollte die Medikamente möglichst jeden Tag nehmen. Wer es regelmäßig vergisst oder die Therapie zwischendurch unterbricht, erkrankt zwar nicht sofort und kann HIV auch beim Sex nicht sofort wieder weitergeben, aber er riskiert, dass das HIV-Virus im eigenen Körper Resistenzen entwickelt und dass die Therapie nicht mehr wirkt.
Es ist eine Tablette pro Tag. Übrigens war ich ziemlich überrascht, dass die Tablette kleiner ist als die PrEP-Tablette.
PrEP, das ist die Präexpositionsprophylaxe. Achtung, Präventionsexkurs. Wer PrEP unter medizinischer Begleitung einnimmt, ist zuverlässig geschützt vor HIV und muss sich nicht um den HIV-Status der SexpartnerInnen kümmern. PrEP ist safer Sex, genau wie ein Kondom. Aber Obacht, PrEP schützt nicht vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen wie Chlamydien, Tripper oder Syphilis. PrEP ist als HIV-Prophylaxe empfohlen für Männer oder Transpersonen, die Sex mit Männern haben. Wichtig, dieses Medikament wird seit 2024 von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen.
Es ist eine Tablette pro Tag. Man merkt nach einer Weile gar nicht mehr, dass man ein Medikament nimmt.
Als Alternative zu Tabletten gibt es übrigens auch Injektionen, die man alle 4 bis 8 Wochen bekommt. Was viele Menschen, die mit HIV leben, beschäftigt, auch Anthony, soll er beim Dating seinen Status offenlegen. Darauf gibt es keine abschließende Antwort. Eine Pflicht, es zu sagen, besteht nicht. Denn mit der Therapie ist das Virus ja nicht einmal mehr nachweisbar und kann auch nicht weitergegeben werden.
Ich erwähne es nicht unbedingt, wenn ich neue Leute kennenlerne. Das hängt wirklich davon ab, wie ich mich mit der Person fühle. Es gibt sogar Momente, in denen ich sage, dass ich auf PrEP bin, anstatt dass ich nicht nachweisbar bin, weil das Ergebnis sowieso dasselbe ist. Es gibt keine Übertragung. Es gibt kein Risiko.
Wenn die Beziehung aber enger und verbindlicher wird, dann würde er seinen Status auf alle Fälle offenlegen. Auf seine Sexualität hat die Diagnose glücklicherweise keinen Einfluss.
Ich mache mir nicht allzu viele Gedanken darüber, denn ich weiß, dass ich das Virus nicht übertragen kann. Darum denke ich während des Geschlechtsverkehrs wirklich nie darüber nach. Ich konzentriere mich mehr auf den Moment mit der Person.
Man kann heute auch mit HIV eine erfüllte Sexualität leben. Auch wenn schwule und queere Sexualitäten von gewissen Menschen nach wie vor verurteilt werden.
Man sollte eine Person in den sozialen Netzwerken nicht abwerten, nur weil sie nicht in einer festen Beziehung ist. Wir alle haben Wünsche, wir alle haben Sehnsüchte. Und manchmal wollen wir uns einfach keine Gedanken machen, sondern uns gehen lassen und Spaß haben. Nur weil man nicht in einer Paarbeziehung ist, ein Mann, eine Frau oder zwei Männer, egal, heißt das nicht, dass es schlecht ist, Spaß zu haben. Es geht wirklich ums Vergnügen, ums Teilen, ums Entdecken.
C'est du plaisir, c'est du partage, c'est de la découverte.
Das war die erste Folge von Fuck, Fight, Care. Ich bin Manuel Diener. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann klick auf Abonnieren, schreibe einen Kommentar oder gib uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Wir widmen Fuck Fight Care allen Überlebenden und Opfern der AIDS-Krise. Danke an alle, die ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Wenn du Fragen hast zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen, dann wende dich an die AIDS-Hilfe Schweiz. Den Kontakt haben wir in den Shownotes verlinkt. Fuck Fight Care ist ein Podcast der AIDS-Hilfe Schweiz, produziert von der Podcast-Schmiede in Zusammenarbeit mit Radar RP. Projektleitung AIDS-Hilfe Florian Fock, Marlon Gattiker, Raphael Depalon. Konzept, Skript und Schnitt Manuel Diener. Voiceover Nico Leuenberger. Originalmusik Christina Baron. Mix, Mastering und Sounddesign Lucia Vasella.